Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotow am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Heute geht es unter anderem um den Weg zurück in den Alltag nach einem gefürchteten akuten Ereignis.
Von einer Sekunde auf die andere, der Schlag hat mich getroffen, also der Name hat bei mir da voll gestimmt. Ich konnte schon gar nicht mehr alleine laufen, ich musste von jemandem an der Wand entlang rausgeführt werden. Ich wurde plötzlich unendlich müde und dann hat mich mein komplettes Sprachvermögen verlassen.
Ein langer Weg, eine besonders schwierige Rückkehr in Alltag, Beruf und Normalität, was nach einem schweren Schlaganfall, wie in diesem Falle mit akuter Verstopfung eines zentralen Hirngefäßes, kaum möglich schien, gelang. Ein positives Beispiel für Möglichkeiten und Chancen von Rehabilitation nach einem Schlaganfall. Was bringt ein möglichst früher und intensiver Beginn von Rehabilitation? Wie lassen sich mit welchem vorhersagbaren Erfolg verlorene Kompetenzen wieder zurückerobern? Was können Angehörige und Freunde dabei helfend tun? Nach einem Schlaganfall der lange Weg zurück ins Leben, was geht wieder, wenn erst einmal fast nichts mehr ging? Diese und weitere Fragen im Verlauf der Sendung. Und zunächst möchte ich Ihnen aber einen Überblick über die anderen Themen der heutigen Sendung bis 11.30 Uhr geben. Nach den Nachrichten 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin und heute konkret zu den folgenden drei Themen. Herzrhythmusstörungen, Kinder von Rauchern bekommen als Erwachsene häufiger Vorhofflimmern. Männergesundheit, Infektionen könnten eine häufige Ursache für männliche Unfruchtbarkeit sein und Hirnverletzungen, ein blutungenstillendes Medikament erhöht die Lebenschancen. Gleich im Anschluss, das wird gegen 10:50 sein etwa, haben wir die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema nach einem Schlaganfall, der lange Weg zurück ins Leben, zu beantworten. Und nach den Nachrichten 11 Uhr, da haben wir noch unser Radiolexikon Gesundheit. Heute das Stichwort Botox. Und dann haben wir aber Zeit, bis 11:30 uns ausschließlich Ihren weiteren Fragen zu unserem Schwerpunktthema zuzuwenden. Und Ihre Fragen, wenn Sie sie jetzt schon haben, ab sofort, unser Telefonteam steht bereit. Unser Experte hier im Studio, mit dem Sie später dann auch live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich gebe Ihnen jetzt unsere Nummer durch. Sie ist für Sie, wenn Sie anrufen, kostenlos. Diese Nummer lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole sie nochmal: 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns auch gerne eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie aber auch bitte dann, wenn wir Sie zurückrufen dürfen, sollen, dann drauf, unter welcher Nummer das möglich ist. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten hier heute Morgen im Studio zum Schwerpunktthema vorstellen. Er ist schon viele Male auch unser Experte zum Thema Schlaganfall gewesen. Er ist in vielen Organisationen, Fachgesellschaften hierzu tätig. Wir waren auch schon in seiner Klinik bereits einmal live mit der Sprechstunde zu Gast. Professor Martin Grond ist der Chefarzt der Neurologischen Klinik am Kreisklinikum Siegen, dessen ärztlicher Direktor er zugleich auch ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Grond.
Ja, schönen guten Morgen.
Welche Ursachen, ich glaube, diese Frage müssen wir einfach nochmal klären, um alles weitere ableiten zu können, und Ereignisse führen am häufigsten zu einem Schlaganfall?
Also es gibt eigentlich vier große Gruppen, die man unterscheiden muss. Das ist zum einen, und das kennen die meisten, eine Verengung an der Halsschlagader oder an einem anderen Gefäß, was zum Gehirn führt. Zum zweiten nennt man das sogenannte mikroangiopathischen Schlaganfälle. Das ist eine Veränderung der kleinen Gefäße, wie man es beim Diabetiker oder beim Patienten mit langjährigem Bluthochdruck findet. Da geht so ein kleines Gefäß im Gehirn zu. Das ist die zweite Ursache. Dann die dritte und auch die damit am häufigsten, die Schlaganfälle, die aus dem Herzen kommen, zum Beispiel durch Rhythmusstörungen. Das Thema haben Sie auch noch später, habe ich ja gerade gehört. Herzrhythmusstörungen wie das Vorhofflimmern führen dazu, dass sich kleine Gerinnsel im Herzen bilden, die dann mit dem Blutstrom ins Gehirn geschwemmt werden und da ein Gefäß verstopfen. Das war die dritte Gruppe, und dann gibt es die vierte Gruppe, und die ist gar nicht so klein. Das sind die, wo man die Ursache tatsächlich nicht genau kennt. Man nennt die kryptogene Schlaganfälle, was nichts anderes heißt als, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht, genau. Und man hat aber Vermutungen, dass es vielleicht irgendwie eine der drei ist, die man aber nicht rausfindet dann im jeweiligen Fall.
Ja, wir vermuten eigentlich, dass zwei Dinge dahinter stecken. Zum einen ist das ein verstecktes Vorhofflimmern, also Rhythmusstörungen, mit denen wird man ja nicht geboren. Die entwickeln sich im Laufe des Lebens. Die hat man vielleicht erst mal nur eine Minute, dann hat man so mal eine halbe Stunde am Tag. Und das entdeckt man dann nicht immer direkt. Da muss man lange, lange nachsuchen. Und das zweite ist die generalisierte Arteriosklerose. Also Patienten haben dann Ablagerungen an Gefäßen, die sind nicht wirklich richtig eng, aber sie sind da. Und da kann sich von so einer Ablagerung mal etwas ablösen und ins Gehirn fliegen. Und da wissen wir noch nicht so genau, was man tun soll, um das zu verhindern.
Also wir werden auch später noch über die herzbedingten durch Vorhofflimmern und so weiter mehr hören, auch in dem konkreten Fall. Weiß man denn, welchen Einfluss, welches Ereignis und welche Ursache auf die Prognose auch hat, auf die Schwere und die Prognose?
Oder ja,
ist das ganz unterschiedlich?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also man kann so generell sagen, und das ist ja auch die Frage, die die Patienten stellen, wie hoch ist mein Wiederholungsrisiko? Wir haben in Deutschland im Jahr 200.000 Schlaganfälle plus 70.000 Wiederholungsschlaganfälle. Also man hat durchaus, wenn man einmal einen Schlaganfall hatte, auch ein Wiederholungsrisiko, was wir aber versuchen zu verhindern. Nehmen wir das Beispiel, Sie haben eine Verengung an der Halsschlagader, eine hochgradige Verengung beim Schlaganfall, dann haben Sie ein Wiederholungsrisiko von 12% pro Jahr. Das ist relativ hoch. Wenn man an der Halsschlagader dann etwas tut, kann man das auf 4% senken.
Was heißt tun?
Also einen Stent reinmacht oder eine Operation macht. Eine Operation, das ist ungefähr gleich. Nehmen wir das Vorhofflimmern. Wenn Sie Vorhofflimmern haben, hatten einen Schlaganfall, dann haben Sie auch ein Wiederholungsrisiko von 12%. Machen Sie eine Blutverdünnung, verringern Sie das auf 4%. Das heißt es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass ich den Patienten wiedersehe, von 1 zu 25, wenn ich ihn behandle, und von 1 zu 7, wenn ich ihn nicht behandle. Und das ist ein Unterschied.
Ja. Behandlungsmöglichkeiten im Akutfall, wir sollten das auch einmal ansprechen, bevor wir dann wirklich den langen Weg danach angehen. Welche gibt es, welche Möglichkeiten, je nach Ursache vielleicht auch unterschiedlich?
Ja, da bin ich Ihnen dankbar für die Frage, weil sich da wirklich etwas geändert hat und wir die Menschen wirklich sensibilisieren müssen, dass im Falle eines Schlaganfalls sie in die entsprechende richtige Klinik müssen, weil wir heute ein unglaubliches Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten haben. Das fängt an mit der sogenannten Thrombolyse. Da macht man mit einem Medikament, was man in die Vene spritzt, das Gefäß wieder frei. Ich sage mal so ein bisschen läppisch, das ist wie abflussfrei. Wir haben aber heute die Möglichkeit, bis 24 Stunden nach dem Schlaganfall noch mit Kathetern ins Gehirn zu gehen und da so ein Blutgerinnsel rauszuziehen. Und das sind dramatische Besserungen, die wir da erzielen können. Patienten, die mit einer kompletten Lähmung ins Krankenhaus kommen, die 3 Tage später zu Fuß wieder rausgehen, das haben wir früher nicht erlebt.
Das haben Sie gesehen. Das sehen Sie.
Das sehe ich mittlerweile jeden zweiten Tag. Selbst in einem Kreisklinikum, in dem ich arbeite, machen wir fast jeden Tag, man nennt das so eine Thrombektomie. Wir haben Spezialabteilungen dafür und Spezialgeräte. Das ist dramatisch.
Und danach dann, wie läuft so ein Selbstheilungsprozess im Gehirn ab? Denn das muss sich ja nun eigentlich, ist ja auch angelegt, sich selbst zu reparieren wieder.
Da haben Sie völlig recht. Wir haben einmal Reparationsvorgänge, von denen wir früher nichts wussten. Wir haben noch im Studium gelernt, die Hirnzellen, die sind endgültig ausgereift, da gibt es keine neuen im Laufe des Lebens. War früher so. Und das wissen wir, das stimmt gar nicht. Wir haben jetzt entdeckt, dass es doch auch zu einer Neubildung von Hirnzellen kommt, eigentlich jeden Tag, und dass das in der Regeneration nach Schlaganfall eine Rolle spielt. Und man fragt sich ja manchmal, warum hat der Mensch, der vorher sportlich oder aktiv war, warum hat der möglicherweise eine bessere Prognose bei Schlaganfall und Herzinfarkt? Weil er mehr Reparaturzellen hat. Die kreisen bei uns schon im Blut, wenn wir aktiv sind. Und wenn dann mal so ein Fall eintritt, dann haben wir quasi unser Reparaturset schon dabei.
Worum geht es dann in der ersten Phase danach? Was kann Medizin heute leisten in der Frühphase der Rehabilitation?
Wir haben früher gedacht, mehr ist besser. Also nach dem Motto, man fängt auf der Stroke Unit, das sind ja diese Spezialbehandlungseinheiten, schon sehr aktiv und auch fast ein bisschen aggressiv an zu therapieren. Wir haben aber jetzt lernen müssen, dass gerade in der ersten Phase ein bisschen Ruhe auch angesagt ist.
Das Gehirn braucht Ruhe.
Das Gehirn braucht ein bisschen Ruhe. Wir haben früher, ich sage es manchmal schon auch wieder ein bisschen übertrieben, Patienten fast aus dem Bett gezerrt und haben gesagt, wir müssen früh beginnen. Der Druck durch den Patienten, durch die Angehörigen war ja auch immer hoch, dass man sagt, ja, wird denn hier nichts gemacht? Wir haben jetzt gelernt, dass manchmal etwas weniger am Anfang besser ist, den Patienten erstmal in die Situation bringen, in der er überhaupt rehabilitationsfähig und therapiefähig ist. Also, wir fangen weiterhin auf der Stroke Unit mit milden Rehabilitationsmaßnahmen an, aber wir brauchen die Zeit als Kofaktor.
Und was tun Sie dann? Natürlich, je nach Situation, wenn Sprechtraining notwendig ist, steht das vielleicht sogar im Vordergrund, wenn die anderen Beschwerden nicht so stark sind, aber wenn eben Schwindel, Gleichgewicht, Lähmung, halbseitig dort sind. Wie gehen Sie da vor?
Also es ist so, dass wir in der ersten Phase auf dieser Stroke Unit erstmal darum bemüht sind, Komplikationen zu verhindern. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wenn ein Patient einen Schlaganfall hatte, dann ist der Schluckakt gestört. Das ist ja ein sehr komplexer Akt, der vom Gehirn gesteuert wird. Und der Mensch, der Patient, merkt gar nicht, dass er, wenn er einen Schlaganfall hatte, viel verschluckt. Es geht also etwas in die Speiseröhre. Man hat keinen Hustenreflex, man merkt das nicht richtig. Und dann entwickeln sich Lungenentzündungen. Und wenn Sie eine Lungenentzündung haben nach einem Schlaganfall, ist Ihr Sterberisiko 6-mal so hoch, als wenn Sie das nicht haben. Also was unsere Logopäden, Sprachtherapeuten am Anfang machen, ist nicht sprechen üben mit dem Patienten. Das hat Zeit. Wir verhindern durch spezielle Schlucktechniken, dadurch, dass wir aufpassen, dass der Patient eben sich nicht verschluckt und keine Lungenentzündung kriegt. Wir machen mit der Krankengymnastik nicht unbedingt die Übungen, damit er das gelähmte Bein direkt wieder bewegen kann. Wir sorgen dafür, dass er keine Thrombose bekommt, der Patient. Also am Anfang ist eher die Gefahrenabwehr therapeutisch im Vordergrund. Die Rehabilitation darf etwas Zeit haben.
Der Weg zur Besserung, ja, bis zur fast auch völligen Wiederherstellung ist lang, aber wohl doch auch nach schweren Schlaganfällen, wie zum Beispiel dem Verschluss großer zentraler Gefäße, dank solcher neuen Akutoptionen, die Sie eben auch genannt hatten, in besonders sensiblen Hirnregionen aber auch möglich. Dirk Heimann ist Arzt und Medizinjournalist. Vor 4 Jahren hat er einen Schlaganfall erlitten. Aus heiterem Himmel, er war jung, er war sportlich und er war eigentlich gesund. Er hat den Schlaganfall überlebt und er hat zurück ins Leben gefunden. Mein Kollege Martin Winkelheide hat mit Dirk Heimann gesprochen über die, wie er sagt, anstrengendste Zeit in seinem bisherigen Leben.
Das war der 6. Mai 2015. Ich hatte einen Vortrag zu halten und ich kam irgendwann zur Folie 3 und ich habe plötzlich gemerkt, ich kann meine eigenen Zahlen nicht mehr lesen. Faktisch im gleichen Moment hat meine linke Seite, also Arm und Bein, angefangen wie wild zu zucken. Ich habe angefangen zu lallen. So ging das Ganze los und binnen weniger Augenblicke bin ich im Grunde dann völlig zusammengebrochen.
Wann haben Sie geahnt, was das sein könnte, was da mit Ihnen passiert? Denn es ist ja erstmal mit Ihnen passiert, von einer Sekunde auf die andere.
Ich glaube, ich habe das währenddessen schon geahnt. Warum formuliere ich so vorsichtig? Ich habe mir ganz intensiv in die Tasche gelogen. Das heißt, ich habe wirklich versucht, mir einzureden, das ist jetzt nur ein schwerer Migräneanfall. Für mich war es irgendwie in dem Moment gerade wichtig, die Kontrolle zu behalten, nicht zuzugeben, dass ich gerade massiv bedroht bin.
Aber die körperlichen Zeichen haben ja eigentlich dagegen gesprochen, ne?
Ich konnte schon gar nicht mehr alleine laufen. Ich musste von jemandem an der Wand entlang rausgeführt werden. Ich wurde plötzlich unendlich müde und dann hat mich mein komplettes Sprachvermögen verlassen. Das heißt, ich habe nur noch im Grunde Laute rausgebracht, die hat keiner verstanden. Ich hatte die Worte glasklar im Kopf und ab dem Moment war mir eigentlich klar, das läuft jetzt richtig schief.
Glück im Unglück, Sie waren in der Nähe von einer guten Uniklinik.
Dort wurde ich dann zum Glück sehr schnell und auch sehr richtig behandelt.
Das ist ja so eine Sache, wenn man als Arzt plötzlich Patient wird. Wie haben Sie das erlebt?
Plötzlich war ich nicht der Mensch in dem Weißkittel, der da mit entsprechend geföhnten Haaren um die Ecke kommt, sondern ich war der Patient, der im unattraktiven Flügelhemd, ungeduscht, in dem Fall mit fettigen Haaren da im Bett liegt, sich nicht richtig bewegen kann, dem ständig schwindelig ist, der erbricht und den die Kolleginnen und Kollegen, so war ja meine Wahrnehmung bis zu diesem Moment, überhaupt nicht mehr als das wahrnehmen, was er eigentlich ist. Also ich habe das als wirklich eine völlig andere Wahrnehmung des Gesundheitssystems für mich selbst empfunden.
Das ist ja zu einem Zeitpunkt passiert, wo Sie sozusagen mitten aus dem Leben rausgeholt worden sind und das auch in jungen Jahren. Haben Sie das als Kränkung empfunden?
Das war natürlich eine Kränkung. Ich war 46 Jahre alt, eigentlich viel zu gesund für einen solchen schweren, lebensbedrohlichen Schlaganfall. Das habe ich schon als ein ganz großes Würfeln des Schicksals gegen mich empfunden. Ja, klar, das war auch eine Kränkung. Die Chance, das nicht zu überleben, die war zu Beginn 9-1 gegen mich. Nachher war es 50-50 mit der Behandlung. All das war mir zu dem Zeitpunkt aber gar nicht so richtig klar. Das heißt, ich lag da auch nach den Therapieverfahren, nach dem Auflösen des Gerinnsels, nach dieser Lyse, lag ich auf dieser Intensivstation und konnte mich nach wie vor nicht links richtig bewegen. Ich konnte nicht alleine stehen, ich konnte nicht alleine gehen. Mir ist das Müsli aus dem Mund gesabbert. Also mir ging es auch nach dieser Akutbehandlung richtig schlecht. Ich war insgesamt 2 Wochen in der Akutklinik, dann 2 Wochen zu Hause. Hause. Dann habe ich insgesamt 3 Wochen stationäre Reha gemacht und danach nochmal 6 Wochen ambulante Reha. Erzählt sich jetzt alles so ganz schnell. Insgesamt waren es nachher knapp 8 Monate, in denen ich krank war. Und im Zeitraffer kann man sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts Anstrengenderes gemacht.
Ziele, die Sie sich selber stecken und Ziele, die Ihnen sozusagen vorgegeben werden, da liegen auch Welten dazwischen.
Ich habe mich eigentlich permanent völlig überfordert. Also hätte ich mich selbst als Arzt beobachtet, hätte ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal gelächelt in der Situation und gesagt, Mensch, komm, der muss sich mit seinem Schlaganfall noch so ein bisschen abfinden. Ich glaube, so ging es auch ganz vielen in meinem Umfeld. Trotzdem waren diese Ziele für mich wichtig. Das heißt, ich habe sie mir gesteckt, ich bin gescheitert und habe es am nächsten Tag wieder probiert. Also im Grunde ist es eine unendliche Aneinanderreihung von Scheitern und Wiederaufstehen. Mein Problem war, und das hat mich wirklich gekränkt, das hat mich verletzt, dass irgendwie jeder um mich rum mir den Eindruck vermittelt hatte, ich weiß ganz genau, was für dich, was für sie das Richtige ist. Machen Sie es mal so oder so, dann wird das schon wieder werden.
Es gibt ja wenige Menschen, die Arzt sind und gleichzeitig das Erlebnis hatten, Patient sein zu müssen. Wie hat das Ihre Rolle verändert?
Es hat meine Rolle sehr verändert. Wenn ich meinen Patienten zuhöre, glaube ich sogar positiv. Ich selber habe an meinem eigenen Beispiel ja gelernt, viele Kolleginnen und Kollegen wissen vermeintlich ganz genau, was für ihren Patienten, für ihre Patientin das Wichtigste ist. Ich habe mir angewöhnt, meine Patienten immer zu fragen, was möchten Sie denn eigentlich? Ist Ihnen das wichtig? Ist das ein Weg, den wir zusammen beschreiten wollen? Haben Sie noch eine Frage? Also ich glaube, dass meine eigene Rolle sich dadurch verändert hat, dass ich viel mehr auf das achte, was mein Gegenüber eigentlich möchte, bevor ich selber zu irgendeiner Empfehlung komme.
Professor Grund, was empfinden Sie an diesem Beispiel für typisch? Was ist als typisch? Was ist vielleicht ungewöhnlich?
Also, was ich erstmal ganz toll finde, wie gut sich der Kollege wieder erholt hat und was für eine positive Ausstrahlung hier in diesem Beitrag hat. Das hat mich jetzt erstmal begeistert. Da ist ja alles richtig gelaufen, muss man sagen. Da scheint die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt gemacht worden zu sein. Es zeigt aber auch nochmal, dass man an die Akuttherapie jetzt auch nicht die Erwartung ganz hochschrauben darf. Die Studien, die gezeigt haben, dass die Thrombolyse, also diese blutgerinnselauflösende Therapie wirkt, die hat nicht als Zielendpunkt gehabt, wie es einem am nächsten Tag geht, sondern wie es einem nach 90 Tagen geht. Ja. Das heißt also, da ist der Unterschied im Verlauf. Wir müssen dem Patienten immer sagen, jetzt haben Sie Geduld, es fängt jetzt erst an.
Wobei gerade die ersten Tage, hat das ja auch als Buch beschrieben, nochmal intensiver, gerade die ersten Tage sind ja grauenvoll wohl gewesen in diesem konkreten Fall. Also wirklich mit Erbrechen noch nicht einmal einen Millimeter sich im Bett drehen zu können, ohne dass da der Schwindelturbo losgeht. Wie begleiten Sie solche Patienten eben halt genau mit dieser Info? Es wird wieder besser, aber Sie müssen da durch?
Ja, ich glaube, das ist das, was wir den Patienten signalisieren muss, dass der Tag 2, der Tag 3, der Tag 4 nicht der Tag ist, an dem es sich entscheidet. Und ich versuche immer, auch überzeugt von den vielen Menschen, die ich gesehen habe, zu vermitteln, dass die Prognose, die Aussicht gar nicht so schlecht ist. Ich habe Patienten nach 3, 4 Monaten wiedergesehen, die am Anfang in einem katastrophalen Zustand waren, die zu Fuß in meine Praxis reinkommen und mir mit beiden Händen die Hand schütteln.
Auch wenn man die Zeitlichkeit nochmal sieht, 2 Wochen Akutklinik, dann zu Hause, dann 3 Wochen stationäre Reha. Und dann nochmal entsprechend ambulante Reha. Das sind 8 Monate, wo er sagt, als Zeitraum, das war so die ganz schwierige Zeit. Wenn man eine Kniegelenkgeschichte hat oder so, denken wir an Sportler, dann fallen die 9 Monate aus. Also so lang ist das eigentlich dann gar nicht, sogar in einem schweren Fall.
Das stimmt, aber ich glaube für den Patienten, und das hat man hier nochmal sehr
eindrucksvoll. Nicht vergleichbar natürlich, überhaupt nicht, bitte nicht damit zu vergleichen.
Aber das ist, wenn ich einem Menschen sage, wissen Sie, die nächsten 8 Monate müssen sich einstellen, dass sie kämpfen müssen, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr viel den Patienten unterstützen und psychisch stabilisieren.
Ich meine nur die Regenerationsfähigkeit eines Organs, eines so komplexen Organs, wie toll das eigentlich doch ist im Vergleich zu anderen.
Das stimmt, ja. Aber 8 Monate ist echt eine harte Zeit.
Genau, das hat Dirk Heimann vermittelt auch, glaube ich.
Das stimmt, ja. Und das wurde mir auch noch mal so bewusst. Ja, wenn man, ich stehe ja Gott sei Dank im Moment noch auf der anderen Seite der Nadel und da muss man sich mal wieder vor Augen halten, was der Patient leisten muss.
Nach einem Schlaganfall der lange Weg zurück ins Leben. Unser heutiger Experte hier im Studio, Professor Martin Grond, hat Ihre Fragen gesichtet und sie auch mitgebracht. Zum Beispiel von einer Hörerin, eine Freundin von ihr hatte einen Schlaganfall, hat sie uns berichtet, ihre rechte Gesichtshälfte ist gelähmt und kalt. Kann man da überhaupt dann noch positiv eingreifen und etwas machen? Das scheint ja dann etwas dauerhaft schon zu sein.
Ja, das ist schwierig. Da muss man sagen, hier gibt es keine speziellen Therapiemöglichkeiten. Es ist leider so, dass man damit rechnen muss, dass mit dem Schlag nach dem Schlaganfall schon auch etwas zurückbleiben kann. Und so blöd sich das anhört aus der Sicht eines Arztes, mit manchen Defiziten wird man lernen, leben zu müssen. Und das ist so etwas, weil man kann nicht versuchen, mit irgendwelchen speziellen Therapiemaßnahmen das Gesicht wieder zum Leben zu erwecken.
Mhm. Am Telefon ist jetzt eine Hörerin aus Hamburg. Einen schönen guten Tag nach Hamburg.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Ja, es ist eine Geschichte meines Mannes, der 3 Tage nach einer Herzoperation noch im Krankenhaus, aber auf der Herzabteilung einen Schlaganfall erlitt mit totalem Sprachverlust. Und die Herzabteilung hat wohl diese neurologische Verkomplizierung nicht richtig bemerkt und die Sprachstörungen so ein bisschen als Bockigkeit des Patienten gedeutet. Und ich als Ehefrau merkte, dass da plötzlich alles sich geändert hat und habe dann darauf hingewiesen, dass man doch in diese Richtung auch mal gucken sollte. Und dann ist im Zusammenhang mit der Neurologie und im Zusammenhang mit Logopädie ein sehr gutes Programm angelaufen. Und ich kann mich nur lobend äußern über die Fähigkeiten der Logopäden und das Übungsmaterial, was man an die Hand bekommt. Mein Mann musste alles von vorn lernen. Sprechen, schreiben, lesen, rechnen. Es war alles weg. Und die große Verwirrung war ziemlich ausführlich.
Ja, Dankeschön. Das ist im Grunde genommen die Chance für Professor Grond, einmal die Möglichkeiten zu würdigen, auch gerade der Physiotherapie, in diesem Falle jetzt nicht Physiotherapie, sondern der Logopädie, also einer Spezialdisziplin, die eben ganz hilfreich beiseite steht.
Ja, und ich möchte auch an diesem Punkt einen besonderen oder etwas Besonderes herausgreifen. Diese Schlaganfälle nach einer Operation, das ist schon leider gar nicht so selten, dass man das verkennt. Viele ältere Menschen nach einer Operation sind so ein bisschen verwirrt im Durchgangssyndrom. Man unterschätzt dann, dass die Symptome tatsächlich die eines Schlaganfalls sind. Und insofern bitte alle darauf achten, auch die Angehörigen dann wirklich auch beim Arzt darauf bestehen, dass man danach guckt. Und natürlich, die Logopädie heute hat gute Möglichkeiten, die Patienten wieder in einen sprachfähigen Zustand zu versetzen, auch wenn Restdefizite bleiben können.
Es gab gerade das Zitat noch im Deutschen Ärzteblatt einer Studie, die zeigt, dass es stumme Schlaganfälle nach Operationen gibt, leider auch eben halt bei solchen, die nicht akut sein müssten, sondern die man sich eben halt auswählt und sagt, ja, jetzt lasse ich das Knie mal machen oder die Hüfte. Mit Hilfe von MRT ließen sich solche akuten, symptomlosen Durchblutungsstörungen postoperativ zeigen. Und da ist sogar die Empfehlung in dieser Studie oder von den Autorinnen und Autoren, es sollte in eine Risikonutzen-Einschätzung präoperativ mit einbezogen werden, solche Möglichkeit.
Ja, absolut. Wir nennen sie zwar stumm, weil wir nicht so richtig merken, dass der Schlaganfall abgelaufen ist. Wenn man diese Menschen aber mal richtig testet, man nennt das neuropsychologisch testet, also Konzentration und so weiter, dann stellt man fest, dass auch die stummen Schlaganfälle nicht wirklich stumm sind. Ja, das ist richtig. Es wird ja sehr viel operiert in Deutschland und man muss sich wirklich die Frage stellen, bei älteren Menschen mit Risikofaktoren, ist dann nicht auch das Risiko eines Schlaganfalls vorhanden?
Manchmal ist es dann eine kognitive Einschränkung, nur in Anführungszeichen, also dass eine vermeintliche Demenz beginnt.
So ist es, genau so. Und das ist dann möglicherweise die Aneinanderreihung von stummen Schlaganfällen.
Unser Experte hier im Studio, Professor Martin Grond vom Kreisklinikum in Siegen, ist zurückgekehrt mit der Sichtung Ihrer Fragen zu unserem Schwerpunktthema nach einem Schlaganfall, der lange Weg zurück ins Leben. Und eine Frage hat er mitgebracht von einer Hörerin aus Luzern, die wohl vorgestern bei einem Paraplegikerzentrum war und dort einer Frau mit hängendem Mundwinkel begegnet ist. Es sah schrecklich aus, schreibt sie. In ihrer Mail, kann man dies heute operativ korrigieren?
Ja, das ist schwierig. Es gibt ja zwei Typen von Gesichtslähmung, also Ursachen, dass einem das Gesicht runterhängen kann auf einer Seite. Das ist einmal die schlaganfallbedingte Lähmung des Gesichts, die ist nicht gut korrigierbar, weil das ja eine Störung der zentralen Gesichtsregulation ist. Es gibt aber auch eine Entzündung des Gesichtsnerven. Das kommt von heute auf jetzt auch auf einen Patienten zu und dann hängt quasi das gesamte Gesicht auf der linken Seite runter. Und wenn sich das nicht wieder erholt, da kann man tatsächlich eine Nervenüberbrückungsoperation machen. Da kann man das ein bisschen nachkorrigieren. Aber bei der schlaganfallbedingten Gesichtslähmung ist es schwierig.
Sie fragt auch nochmal nach, das ganz große Thema der Vorbeugung. Kann man Schlaganfällen bzw. Herzinfarkten vorbeugen, indem man zum Beispiel jeden Tag oder zweiten Tag eine ASS-Tablette, Acetylsalicylsäure-Tablette nimmt?
Nein, das sollte man nicht tun. Also ASS ist sinnvoll in bestimmten Situationen, wenn man schon ein Ereignis hatte, wie ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, eine TIA, also einen kleinen Schlaganfall, dann ist das sinnvoll. Aber rein zur Vorbeugung nicht. Man darf nicht vergessen, damit ist schon auch ein gewisses Risiko verbunden. Aspirin ist kein Drops.
Wie ist es denn überhaupt mit solcher Blutverdünnung? Da gibt es ja auch einzunehmende Medikamente, nicht nur dieses bekannte Marcomar, sondern eine neue Gruppe auch von oral einzunehmenden Blutverdünnern, wo immer die Angst besteht, man kann beim Marcomar etwas als Gegenmittel nehmen, wenn eben halt gerade diese die Blutungsneigung besonders hoch ist. Bei diesen anderen konnte man das nicht ohne weiteres. Was ist da die Entwicklung?
Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage, weil ich immer noch erlebe, dass wenn ich Patienten Blut verdünnen möchte nach einem Schlaganfall, weil sie zum Beispiel Vorhofflimmern haben, dass da die Angst ist, dass man verblutet oder eine schwere Blutung erleidet. Und da muss man
gerade
sagen,
auch zum Beispiel Schädel-Hirntrauma.
Genau, haben wir hatten jetzt das Thema. Gehabt,
ja, gerade, ja. Ne?
Und da gibt es jetzt bei diesen neuen Blutverdünnern, die nennt man NOACs, neue orale Antikoagulantien, gibt es tatsächlich spezifische Antikörper. Das heißt, sie kommen ins Krankenhaus, bluten, sie geben in der Notaufnahme diesen Antikörper und die Blutung steht. Das wirkt innerhalb von 2 Minuten. Sie normalisieren die Gerinnung direkt. Also haben Sie bitte nicht mehr diese Angst vor den Blutungen unter Blutverdünnung. Das können wir im Krankenhaus stoppen mit einem Medikament, nicht der Tranexansäure, die gibt man allgemein bei Schädel-Hirntrauma. Sondern bei diesen blutverdünnungsbedingten Blutungen spezielle, echte Gegenmittel. Das hatten wir bei Marcomar nicht. Da gab es so ein Pseudogegenmittel.
Das ist eine Revolution. Das hat länger gebraucht zur Wirkung dann. Und dieses hier ist sofort und Stopp.
Ja, Stopp.
Also ein Ausrufezeichen hinter dieser Info. Jetzt ist am Telefon ein Hörer aus Berlin. Einen schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Ich bin nicht betroffen, möchte aber gerne vorbeugen für den Fall, dass ich eines Morgens aufwache und merke, es hat mich erwischt. Ich bin aber noch eingeschränkt handlungsfähig. Meine Frage ist, und es sind keine Helfer weit und breit, ich lebe allein und damit bin ich wahrscheinlich auch nicht allein. Was mache ich in einem solchen Fall? Das Telefon ist zum Beispiel im anderen Zimmer. Das Handy wirft viele Fragen auf, die ich jetzt gar nicht alle im Einzelnen stellen will. Schnurloses Telefon hat schon einige Vorteile. Dann gibt es einen Malteser-Notruf, der scheint mir ziemlich undurchsichtig. Wie erreiche ich die Notärzte? Damit habe ich die Frage natürlich ein bisschen falsch adressiert, denn sie sind ja eine Stroke-Unit. Und die Notärzte sagen aber nichts. Ich habe gefragt nach einem Merkblatt, das mich irgendwie informieren könnte. Nach einer zweit- oder drittbesten Lösung wäre auch schon besser als gar nichts. Aber es gibt nichts. Was mache ich dann? Was mache ich, wenn ich morgens da liege und merke, der eine Arm funktioniert nicht recht, mein Gesicht ist so komisch? Was mache ich dann?
Also es ist natürlich richtig, wenn man gar keine Möglichkeit hat, Hilfe zu holen, weiß ich auch keinen Rat. Was ich aber sagen kann ist, selbst wenn die Hilfe etwas später kommt, können wir noch viel in der Klinik tun. Wir haben ja früher immer gesagt, die Patienten bis 3 Stunden nach dem Schlaganfall, da können wir helfen. Wir wissen, dass das jetzt anders ist. Wir wissen auch, dass wir Patienten, wo unklar ist, wann der Schlaganfall angefangen hat, heute noch helfen können, wenn sie in die richtige Klinik kommen. Und da haben Sie auch etwas angesprochen. Was ist mit den Notärzten? Wohin bringen die einen? Und ich muss nochmal betonen, betonen, dass Sie als Patient das Recht haben, auszusuchen, in welche Klinik Sie kommen. Und wo es Stroke Units gibt, also diese Schlaganfall-Spezialkliniken, das können Sie im Internet finden, zum Beispiel bei der Seite der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Können Sie Ihre Postleitzahl eingeben oder die Postleitzahl, wo Sie in Urlaub hinfahren, und da sehen Sie, wo der nächste Stroke Unit ist. Also Sie haben als Patient das Recht der Wahl der Klinik, außer wenn Lebensgefahr besteht.
Ich mache ja erst einmal ganz herzlichen Dank für diese Frage, denn der Hörer hatte ja auch gesagt, er ist bestimmt nicht allein. Und deshalb ist diese Info auch erst einmal vielleicht ein bisschen beruhigend, dass auch wenn es etwas länger dauert, die Hilfe möglich ist. Trotzdem ist die Frage der Organisation eine sehr wichtige. Also mit Telefon daneben oder Kontakt mit doch Freunden oder Angehörigen, der regelmäßig ist. Wieso ist so ein Notruf jetzt vielleicht schwierig? Haben Sie da Erfahrungen mit?
Eigentlich nicht. Also ich komme ja aus einer Region, da aus dem Siegerland, wo sehr viele Menschen alleine auf weiter Strecke leben. Und das ist ein Problem, was ich so häufig gar nicht feststellen kann, weil sich mittlerweile doch so dann doch eben mit Handy und Seniorenhandys und allen möglichen Dingen die Erreichbarkeit deutlich verbessert hat. Die Menschen wissen schon, was sie dann tun sollen. Nur, das erleben wir immer wieder, und da muss man den Appell auch nochmal richtig kräftig machen. Sie müssen dieses Ding auch dabei haben.
Ja.
Ja, den Notrufknopf, das Handy, und nicht irgendwo liegen haben. Das ist das echte Problem.
Vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Info an der Stelle. Jetzt gibt es eine Hörerin aus Norddeutschland. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Als ich den Bericht am Anfang gehört habe von dem Arztkollegen, der selber einen Schlaganfall hatte, und der beschrieben hat, wie schlecht es ihm ging und wie anstrengend er diese Zeit fand, da ist mir ein Freund von mir eingefallen, der einen Schlaganfall hatte und der unglaublich darunter gelitten hat, vor allem psychisch, dass er Beeinträchtigungen hatte, die dann auch dauerhaft waren. Und ich habe gemerkt, der hatte einfach nicht die Kraft, sozusagen von selber wieder auf die Beine zu kommen. Und hatte einfach dadurch, ist er auch depressiv geworden. Und meine Frage wäre eigentlich, wie ernst nimmt die Medizin eigentlich diesen Aspekt, den psychischen Aspekt, nach so einem wahnsinnig einschneidenden Erlebnis, wo man einfach sich auf seinen Körper nicht mehr so verlassen kann und nicht mehr weiß, wie das Leben so richtig weitergehen soll?
Darf ich da vielleicht sogar eine Erfahrung aus einer Sendung mitbringen, wo wir mal live vor Ort waren, in einem ambulanten Reha-Zentrum in Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere, live mit der Sendung, wo auch gerade Schlaganfallpatientinnen und Patienten auch betreut wurden und wo immer wieder auch gesagt wurde, da gibt es so ganz kleine Störungen eben genau in der Richtung hin, also in Richtung Depression, in Richtung psychischer Auffälligkeit. Das muss Ihnen ja jeden Tag begegnen. Das scheint ja doch recht häufig zu sein.
Ein ganz häufiges Phänomen. Man spricht von der Post-Stroke-Depression, also von der Depression nach Schlaganfall. Sie haben das schon ein bisschen kritisch nachgefragt, wie ernst nehmen wir das? Wir haben es in der Vergangenheit vielleicht nicht ernst genug genommen, weil dann standen so viele andere Dinge im Vordergrund, dass wir das vielleicht ein bisschen vergessen haben. Aber wir haben jetzt gelernt durch Studien, dass wir sehr früh darauf eingehen müssen, dass wir sehr früh auch mit antidepressiver, medikamentöser Therapie anfangen müssen. Das verbessert die Situation des Patienten und es verbessert auch seine Rehabilitationsfähigkeit. Spezielle Antidepressionsprogramme nach Schlaganfall gibt es vielleicht noch nicht in gewünschtem Maße, aber das ist schon ein Thema, was bei uns angekommen ist. Und deswegen danke ich Ihnen auch für die Frage. Wir wissen gerade bei jungen Menschen, die vielleicht auch nur einen leichten Schlaganfall haben, dass da die Depression eine ganz große Rolle spielt und dazu führt, dass, obwohl man es körperlich könnte, diese Menschen psychisch nicht in der Lage sind, in ihren Beruf zurückzukehren.
Lassen Sie doch noch mal bitte diesen Aspekt noch vertiefen. Gibt es denn andere psychische Auffälligkeiten, die auch recht häufig vorkommen, die auch vielleicht nicht so ganz ernst gewürdigt werden?
Ja, es gibt viele Dinge in diesem, was ich gerade schon mal ansprach, neuropsychologischen Bereich. Man sieht den Patienten, wenn er eine Lähmung hat, aber man merkt vielleicht nicht, wenn er Konzentrationsstörungen hat, wenn er Werkzeugstörungen hat. Typische Werkzeugstörung ist, dass man plötzlich mit Dingen nicht mehr richtig umgehen kann. Man weiß zwar, das ist ein Rasierapparat, weiß ihn aber nicht mehr richtig anzuwenden. Im Bereich von Rechnen, Lesen, eben Konzentration. Wir müssen die Menschen nach Schlaganfall, gerade wenn der Schlaganfall leicht erschien, neuropsychologisch sehr genau austesten, um spezifische Defizite zu erkennen und dann auch speziell zu behandeln.
Wir haben eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern, die dort berichten, dass die Krankenkasse, auch eine Privatversicherung, dann Schwierigkeiten macht, ihnen ausreichend physiotherapeutische Hilfe noch zukommen zu lassen. Da gibt es mehrere Hörerinnen und Hörer. Was sind Ihre Erfahrungen da?
Also man muss mal eins vielleicht festhalten, man denkt immer so, die regelmäßige und dauerhafte Therapie sei so, dass die Hilfe schlechthin. Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich bin ein großer Verfechter von so Impulstherapien. Das heißt also, man hat eine Reihe von Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und dann hat man mal eine Zeit, wo man selber mit dem und den Angehörigen arbeitet, was man da erlernt hat und dann macht man es wieder. Dieses einmal in der Woche immer Physiotherapie für immer, das ist nicht das Rätsels Lösung, sondern sehr viel auch Einbeziehung der Angehörigen, der Umwelt in die Therapie. Jeder Tag, jeder Ablauf ist Therapie und diese halbe Stunde Therapie in der Woche macht nicht immer den großen Unterschied.
Es gibt einen Hörer, der uns darauf hinweist, Schlaganfall gibt es im Kopf, aber es gibt auch Schlaganfälle im Spinalkanal, also im Rückenmark. Ja. Was ist damit?
Ja, das muss man erkennen können. Das ist schwierig, weil das Rückenmark wird ja genauso durchblutet wie das Gehirn. Und da kann es auch zu einer Verstopfung von einer Arterie kommen. Dann haben Sie eine Art Querschnittssymptomatik. Das heißt, Sie können dann zum Beispiel beide Beine nicht richtig bewegen. Das macht auch Schmerzen im Rücken. Das ist schwer zu erkennen und auch schwer zu behandeln. Es ist gut, dass Sie darauf hinweisen. Nämlich nicht jeder Schlaganfall ist verbunden mit einer Halbseitenlähmung und einer Sprachstörung.
Es gibt auch immer wieder nochmal die Frage gestellt, wie findet man eine geeignete Klinik nach einem Schlaganfall? Da haben Sie eben schon einen Hinweis gegeben, also dort in einem Verzeichnis zu gucken, wo Stroke Units sind bei der Deutschen Schlaganfallhilfestiftung. Das ist eine Möglichkeit. In einem anderen Zusammenhang wurde gesagt, jeder Rettungswagen weiß, wo da die nächste Stroke-Unit ist und bringt einen solchen Patienten auch dahin. Gehen Sie davon aus, dass das klappt?
Wir haben in Deutschland das engste Netzwerk von Stroke-Units in der Welt. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob es immer so klappt. Und ich bin ein großer Verfechter von lokalen Aufklärungsprogrammen und Programmen, die dazu führen, dass Patienten dann wirklich, wenn sie den 112 wählen, die Garantie haben, dass sie in eine Stroke-Unit kommen. Ich selbst habe vor Jahren in Köln ja die erste Aufklärungskampagne zum Schlaganfall durchgeführt mit dem Slogan Schlaganfall, ein Notfall, 112. Da fahren heute die Rettungswagen noch mit rum. Und wir müssen aber die Rettungsdienste immer wieder schulen. Und wie gesagt, nochmal als Patient oder Angehörige darauf hinwirken, dass sie da hinkommen, wo sie hingehören, in das Stroke Unit.
Da hat ein Hörer angerufen und gesagt, bei Schlaganfall soll man 112 anrufen und direkt das Wort Schlaganfall sagen. Also die leben von solchen Stichwörtern wohl offensichtlich.
Absolut. Also erstens leben sie von den Stichwörtern. Wenn sie es schon geben, ist gut. Dann gibt es aber auch bestimmte Indikatoren. Also wenn sie zum Beispiel sagen, er hat eine plötzliche Lähmung, dann weiß der Mann am Ende der Leitung bei der Feuerwehr schon, dass hier der Schlaganfallverdacht ist und die entsprechenden Rettungsmittel werden ausgesandt. Aber den Verdacht lieber einmal zu viel als einmal zu wenig sagen.
Es gibt mehrere Fragen, die sagen oder Hörerinnen und Hörer, die darauf hinweisen, sie wollen wissen oder man sollte betonen, wie man Schlaganfall vermeidet. Was haben Ernährung und Sport für eine Bedeutung beispielsweise?
Ja,
da gibt es ja jede Menge Studien.
Ja, da gibt es wirklich Mengen von Studien, sogar bis ins Detail der Ernährung. Es gab mal eine Studie, da haben wir vor ein paar Jahren schon mal drüber gesprochen, welches Obst ist denn besonders protektiv, also schützend vor Schlaganfällen. Man kann wirklich sagen, alles, was wir wissen, Sport, gesunde Ernährung, Einstellen des Bluthochdrucks, gucken nach Vorhofflimmern, das sind die Sachen, mit denen Sie Schlaganfall mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern können. Wir müssen ja nicht nur immer das Schreckensgespenst an die Wand malen, sondern wir wissen, Sie können es verhindern. Und gerade Sport, das habe ich gerade schon mal erwähnt, spielt eine ganz große Rolle zusammen mit einer gesunden Ernährung.
Bei Dirk Heimann war das bei dem Beispiel, was dort war, er schreibt das auch in seinem Buch, war es dann wirklich eine ganz seltene auftretende Vorhofflimmern-Situation, die nur alle zig Tage dort kam, die man in den Untersuchungen nicht gefunden hatte. Man musste lange genug suchen. Da war die Erklärung dann irgendwann gegeben. Das als Nachtrag vielleicht nochmal. Ja. Und es gibt eine Hörerin jetzt noch aus der Pfalz. Vielleicht schaffen die gerade noch mit Blick auf die Nachrichten. Ja, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Beck, ich möchte, ich hatte eine Tia am 21. September und war 4 Tage in der Klinik. Es ist alles soweit in Ordnung. Ich hatte Wortfindungsstörungen, offensichtlich auch Werkzeugstörungen, wie ich gerade eben begriffen habe. Und es geht mir wunderbar. Ich wandere viel. Ich bin eigentlich gern gesund. Ich muss Eliquis nehmen und mir wurde auch empfohlen, Rosuvastatin einzunehmen am Abend. Gut. Ich habe noch nie in meinem Leben Medikamente eingenommen und bin jetzt sehr verunsichert, insbesondere weil ich gerne verreisen möchte. Und zwar würde ich gerne auf ein Schiff gehen und traue mich wirklich nicht, die Reise zu buchen. Und das soll relativ kurzfristig sein. Und ich bin sehr verunsichert und ich weiß es einfach nicht. Ich wollte wissen, ob diese Möglichkeit...
Ja, jetzt eine Dankeschön für die kurze Frage. Bitte eine kurze Antwort mit Blick auf die Uhr und die Nase.
Ganz klar, fahren Sie, weil Sie sind jetzt besser geschützt als vor dem Schlaganfall. Vorher hätten Sie nicht fahren dürfen, aber da haben Sie es ja nicht gewusst. Jetzt ist alles unter Kontrolle. Wunderbar, fahren Sie und haben Sie viel Spaß.
Also, der Cholesterinsenker, der noch mit dabei ist, der scheint dann in dem Falle auch nochmal etwas zu stabilisieren und ganz wichtig zu sein.
Ja, wir wissen, dass eine Kombinationstherapie nach Schlaganfall wichtig und richtig ist. Und das Eliquis ist ja so einer von diesen neuen Blutverdünnern. Damit sind Sie wirklich gut unterwegs.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Dank vor allem an unseren Studioexperten, Professor Martin Grond. Der ist Chefarzt der Neurologischen Klinik am Kreisklinikum Siegen, dessen ärztlicher Direktor auch zugleich ist. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter am Mikrofon.